Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Amate. Sweat and Sand. Kampfsport in der Antike. Und es ist wieder soweit. Wir starten ein brandneues Format. In Sweat and Sand widmen wir uns einem Thema, das wir bisher ausgelassen hatten, weil es so viel anderes zu erzählen gab. Um ein Thema, das aber von der Frühzeit des Menschen bis heute eine unersetzbare Rolle in unser aller Leben einnimmt. Sport. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Daran glaubten schon die alten Römer und Griechen. Deshalb sehen wir uns heute den Sport der damaligen Zeit genauer an. Und zwar die Kampfsportarten. Hören wir uns also an, wie der Sport damals ablief und wie befremdlich er vielleicht auf Außenstehende gewirkt haben mag. Kapitel 1. Eine Anekdote. Anacharsis. Weswegen, bester Sohn, tun dies bei euch die jungen Männer? Die einen umschlingen einander und stellen sich ein Bein, andere wieder packen sich an der Kehle, versuchen sich gegenseitig zu Boden zu werfen und wälzen sich wie die Schweine im Kot. Zu Anfang aber, ich sah es selbst, nachdem sie sich der Kleider entledigt hatten, salbten sie sich mit Öl und rieben den anderen friedlich abwechselnd ein. Darauf jedoch, ich weiß nicht, was sie anwandelte, rennen sie mit geducktem Kopf aufeinander zu und schmettern ihre Stirnen aneinander wie die Widder. Und sieh, wie der dort den Burschen an den Beinen aufgehoben und zu Boden geworfen hat, sich auf ihn stürzt und nicht mehr emporkommen lässt, ja ihn noch tiefer in den Lehm stößt. Er schlingt endlich beide Beine um dessen Bauch, presst den Ellbogen auf dessen Kehle und würgt den Armen. Der aber klopft ihm auf die Schulter und fleht ihn, glaube ich, an, ihn nicht ganz zu erdrosseln. Nicht einmal das Öl hindert sie, sich zu besudeln, so dass man es bald gar nicht mehr bemerkt. Von Schmutz bedeckt und von Schweiße triefend machen sie mich freilich lachen, wenn sie wie Aale einander aus den Händen schlüpfen. Andere treiben es ebenso, im Vorhof, draußen, unter freiem Himmel. Doch anstatt sich im Lehm zu wälzen, bewerfen sie einander mit dem Sand, der in einer tiefen Grube aufgeschüttet ist, und bestäuben sich aus freien Stücken wie scharrende Hähne, damit sie, so denke ich, beim Ringen einander weniger leicht entgleiten. Weil der Sand der Haut die Schlüpfrigkeit nimmt und der trockene Leib ein festeres Zupacken gestattet. Andere hingegen stehen mit Sand bedeckt aufrecht, fallen ebenso übereinander her, stoßen und treten sich mit den Füßen. Dieser Unglückliche da wird, so scheint es, auch bald seine Zähne ausspucken. So voll ist sein Mund bereits von Blut und Sand, da er, wie du siehst, mit der Faust einen Schlag in den Kinnbacken bekommen hat. Solon. Den Ort selbst nennen wir Gymnasion Anacharsis. Ringkampf heißt die Übung, die auf dem Lehmboden vorgenommen wird. Allerdings siehst du auch einige im Sande ringen. Gehen sie in aufrechter Stellung aufeinander los, so sprechen wir vom Pankration. Es gibt bei uns aber auch noch andere Übungen. Den Faustkampf, den Diskuswurf und das Springen. Für all diese Künste veranstalten wir Wettkämpfe. Der Sieger gilt als der Beste unter seinen Zeitgenossen und trägt den Preis davon. Anacharsis, worin besteht nun dieser Preis bei euch? Solon, zu Olympia ist es ein Kranz vom wilden Ölbaum, auf dem Isthmus, einer von der Fichte, in Nemea wird er aus Eppich geflochten. In Delphi sind es Äpfel von denen, die dem Gotte dort heilig sind. Bei uns gilt an den Panthenäen das Öl vom heiligen Ölbaum als Preis. Warum lachst du, Anacharsis? Oder kommen dir etwa diese Auszeichnungen zu geringfügig vor? Anacharsis. Oh nein, Solon. Gar ehrwürdige Kampfpreise hast du da aufgezählt. Wert, dass die, welche sie aussetzen, sich auf ihre Großzügigkeit etwas zugute tun dürfen. Und auch für die Wettkämpfer lohnt es sich gar sehr, sich um einen solchen Preis zu bemühen. Um Äpfel und Eppich lebensgefährlich einander zu würgen und sich die Gliedmaßen zu brechen, als ob es nicht jedem möglich wäre, sich ohne viel Umstände Äpfel zu beschaffen, wann immer er danach Lust verspürte, oder sich mit Eppich und einem Fichtenzweig zu bekränzen, ohne erst das Gesicht mit Lehm beschmiert zu bekommen oder von seinem Gegner einen Stoß in den Bauch versetzt. Das war ein Ausschnitt aus dem Dialog Anacharsis des Sophisten und Satirikers Lukian von Samosata aus dem 2. Jahrhundert unserer Zeit. Lukian inszeniert darin ein Streitgespräch zwischen dem Griechen Solon und einem Nicht-Griechen, dem Skythen Anacharsis, nach dem der Dialog benannt ist. Die beiden Gesprächspartner finden sich in einem Gymnasium, dem primären Ort griechischen Sporttreibens, wieder. Und Solon setzt dem Fremdling diese für die antiken Griechen so wichtige kulturelle Einrichtung inklusive einer Auswahl der dort stattfindenden Übungen auseinander. Der Dialog bietet eine seltene Außensicht auf die griechische Athletik und es ist nicht nur schlicht unterhaltsam, sondern auch erhellend zu sehen, welchen Eindruck Anacharsis, der die Rolle des fremdländischen Touristen einnimmt, von den sportlichen Tätigkeiten der Griechen hat. Er kann vor allem den Kampfsportdisziplinen, also Pankration, Ringen und Boxen, herzlich wenig abgewinnen, sondern muss ob der ihm derb und obszön anmutenden Sportpraktiken nur lachen und den Kopf schütteln. Auch hat er kein Verständnis für die ihm sinnlos erscheinende Brutalität und kann nicht nachempfinden, warum sich junge Männer derartigen Strapazen aussetzen sollten. Auch wenn Lukian mit seiner spöttischen Kritik des antiken Sports auch unter seinen Zeitgenossen nicht alleine dastand, sondern andere antike Autoren seine Ansichten teilten, so waren doch speziell die Kampfsportarten beim breiten Publikum äußerst beliebt. Und die Athleten, die sich in diesen mental wie physisch fordernden Disziplinen bewährten, kamen zu großem Ruhm und wurden teils als Helden verehrt. Kapitel 2: Das A und O. Wenn im Folgenden von Sport und Athletik die Rede ist, so sind Aktivitäten gemeint, bei denen Menschen freiwillig mit anderen in einem körperlichen Wettbewerb mit festgelegten Regeln und Abläufen eintreten, mit dem unmittelbaren Ziel, zu siegen. Dabei unterscheiden sich die Siegeskriterien von denjenigen, die im Alltag Erfolge kennzeichnen. Hierzu gehört auch der Krieg, der im Altertum selbstverständlich Teil des Lebens war. Kurzum, Sport kann im Gegensatz zur Erholung oder Spiel nicht ohne Gegner sowie Messverfahren und Richtlinien zur Evaluierung von Erfolg, Misserfolg und Leistung der Teilnehmer auskommen. Sport beginnt also ab dem Zeitpunkt, an dem man anfängt, Leistungen zu vergleichen. Ob die Sportler dabei Preise erhalten oder nicht, spielt erstmal eine untergeordnete Rolle. Denn sowohl Amateur als auch Profi haben das vornehmliche Ziel, einen Sieg davon zu tragen. Und was drumherum noch geschieht, verändert das grundsätzliche Wesen des Wettkampfes erstmal nicht. Eine Definition für Kampfsportarten zu formulieren, ist vergleichsweise leicht. Damit sind schlichtweg jene Sportdisziplinen gemeint, deren zentrales Element das Kämpfen, also das direkte Sich-Messen mit einem Kontrahenten ausmacht. Man wetteifert nicht darum, wer schneller laufen oder den Diskus oder Speer weiterwerfen kann, sondern sucht den unmittelbaren Kampf Mann gegen Mann. Denn Kampfsport war in der Antike reine Männersache. Nur in Sparta scheinen sich zuweilen auch Frauen im waffenlosen Kampf geübt zu haben. Aber Sparta war im Hinblick auf den antiken Kampfsport auch in anderer Art und Weise eine Ausnahmeerscheinung. Laut antiken Autoren betrieben sie Boxen und Pankration nur zur Abhärtung, nahmen aber nicht an Wettkämpfen teil. Der Sophist Philostratos begründete dies folgendermaßen. Im Laufe der Zeit aber gaben sie den Faustkampf und desgleichen das Pankration auf, indem sie es für schimpflich hielten, sich an solchen Wettkämpfen zu beteiligen, bei denen die Gefahr besteht, dass, wenn ein einziger sich ergibt, Sparta dem Vorwurf der Feigheit verfallen ist. Nicht unter den Mantel von Sport und speziell Kampfsport fallen Gladiatorenkämpfe.
bewaffnete Duelle oder Fechten. Ein Gladiator, der buchstäblich um sein Leben kämpft, was er forderte, den Gegner zu töten oder zumindest kampfunfähig zu machen, übt keinen Sport aus, sondern, wie der Historiker Michael Poliakow es treffend ausdrückt, eine Art Krieg für Zuschauer. Ferner waren die meisten Gladiatoren Sklaven oder verurteilte Verbrecher und selbst die Freiwilligen hatten sich vermittels eines furchterregenden Eides verpflichtet, den Anordnungen der Arena-Organisation vorbehaltlos zu gehorchen. Mit dem zentralen Element der Freiwilligkeit des Sporttreibens hatte dies nicht mehr viel zu tun. Der vornehmliche Zweck des Fechtens mit abgestumpften Waffen war wiederum das militärische Training. Zudem gab es hier kein verbindliches Wettbewerbssystem. Lediglich das Stockfechten wurde in Ägypten als offizieller Wettbewerb betrieben, blieb aber in anderen antiken Kulturen unbedeutend. Kapitel 3: Leicht- und Schwerathletik. Die drei wesentlichen Kampfsportarten der griechisch-römischen Antike, um die es heute gehen soll, waren Boxen, Ringen und Pankration. Diese drei Sportarten wurden als die schweren Disziplinen bezeichnet. In der Schrift über die Gymnastik des Philastratos, eines der zentralsten Werke zur antiken Athletik, heißt es: Es sind also in der Gesamtheit der Wettkämpfe folgende die leichten Übungen: Stadionlauf, Dauerlauf, Waffenlauf, Doppellauf. Die schweren aber Pankration, Ringkampf, Faustkampf. Der Grund für diese Unterscheidung liegt darin, dass es im Altertum keine Gewichtsklassen gab. Dadurch wurden vor allem die Kampfsportarten zu einer Domäne der Großen und Starken, die über weit mehr Muskelmasse und Gewicht verfügten als etwa Läufer oder Weitspringer. Der Begriff der Leichtathletik ist heute noch gang und gäbe. Von Schwerathletik aber spricht man heutzutage fast nur noch in der Altertumswissenschaft, vor allem auch, weil der Begriff durch die Einführung von Gewichtsklassen im Boxen oder Ringen seinen Praxisbezug verloren hat. Obwohl die drei schwerathletischen Disziplinen verschiedene Anforderungen an die Athleten stellen, was die körperlichen und technischen Fähigkeiten sowie die Strategie anbelangt, erachten die Griechen das Boxen, Ringen und Pankration doch als nahe miteinander verwandt. Das Pankration etwa beschreibt Philastratos als eine Kombination aus unvollkommenem Ringen und unvollkommenem Boxen. In zahlreichen Inschriften wird von Sportlern berichtet, die sich in mehr als einer Kampfsportart hervortaten. Athleten, die sowohl im Ringkampf als auch im Pankration gesiegt hatten, erhielten den Ehrentitel Nachfolger des Herakles, da der Heros dem Mythos zufolge als erster dieses Glanzstück vollbracht hatte. Ein Epigramm, das einst die Siegesstatue eines Athleten schmückte, der am selben Tag gar in allen drei Kampfsportdisziplinen den Siegeskranz davontrug, lautete folgendermaßen: Wie du hier, Freund, im Standbild die eiserne Entschlossenheit des Kleitomachos siehst, so sah ganz Hellas seine Kraft. Denn eben hatte er von den Händen die blutigen Faustkampfriemen gelöst, da kämpfte er schon im furchtbaren Pankration. Im dritten Kampfe gelangte kein Staub an seine Schultern, sondern siegreich, ohne Fall, gewann er die drei Prüfungen von Isthmus. Als einziger unter den Griechen hält er diesen Preis. So bekränzte er das siebentorige Theben und seinen Vater Hermokrates. Es bietet sich in der Antike also ein anderes Bild als im heutigen Sport, wo es aufgrund der fortschreitenden Spezialisierung kaum noch Athleten gibt, die auf höchstem Niveau in mehreren Disziplinen nennenswerte Erfolge erzielen. Wenngleich aber zwischen den schwerathletischen Disziplinen gewisse Überschneidungen gegeben waren und manche Sportler in mehreren Kampfsportarten Siege erzielten, hatten Schwerathleten in Wettkämpfen innerhalb der Leichtathletik verständlicherweise schlechtere Karten. Eine Ausnahme ist der Boxer und Pankreatist Theogenes, der nach langem Training einen Sieg im Dolichos, einem Langstreckenlauf von ungefähr 4 Kilometern, davontrug. Der Erzählung nach war es sein unbedingter Wunsch gewesen, sagen zu können, er habe in der Heimat des schnellfüßigen Achilles einen Laufwettbewerb gewonnen. Kapitel 4: Legenden siegreicher Athleten. Die zahlreichen Geschichten und Legenden, die sich um antike Sporthelden ranken, neigen zwar zur Übertreibung und sind in Hinsicht auf ihren Wahrheitsgehalt mit einem Löffel Salz zu genießen, jedoch ist ihre vielfache Betonung körperlicher Außergewöhnlichkeit und Überlegenheit doch aufschlussreich. Dabei fällt auf, dass in den allermeisten Fällen von Kampfsportlern die Rede ist. Das ist verständlich, boten die schwerathletischen Disziplinen ja die unmittelbarste und eindrücklichste Möglichkeit, die eigene physische Exzellenz und Dominanz zur Schau zu stellen, nämlich durch die Überwindung eines Gegners im Kampf 1 gegen 1. Der erste Sieger im Pankration, Lykdamis von Syrakus, soll ein Riese mit einer Fußlänge von einer Elle, also ungefähr 45 Zentimetern, gewesen sein. Von dem Ringer Milon von Kroton wird berichtet, er habe täglich 18 Pfund Fleisch und ebenso viel Brot verschlungen, welche er mit Hilfe von 9 Litern Wein runterspülte. Einmal habe er gar einen 4-jährigen Stier rund um das Stadion von Olympia getragen. Das Stadion hatte eine Länge von rund 200 Metern und ihn dann im Laufe eines einzigen Tages verspeist. Ferner soll er eine lebensgroße Statue auf dem Rücken getragen und diese an seinem designierten Platz aufgestellt haben. Ähnliches erzählte man sich von Theogenes. Dieser soll bereits als 9-Jähriger das Bronzestandbild eines Gottes von der Agora seines Heimatorts bis vor seine Haustür getragen haben. Sein ungezügelter Appetit war geradezu sprichwörtlich und wurde zum Gegenstand eines Witzes. In einem antiken Epigramm ist von einer Statue des Athleten, welche ihn mit ausgestreckter Hand zeigt, die Rede. Was der Verfasser mit der Bemerkung kommentiert, dass Theogenes bereits zu Lebzeiten einen Ochsen verspeist hatte und nun nach Nachschlag verlangte. Nicht weniger fantastische Geschichten rankten sich auch um den Pankratiasten Polydamas von Skotussa. Er soll der größte Mann seiner Zeit gewesen sein und erlegte einst unbewaffnet einen Löwen, den er im Gebirge aufgespürt hatte, mit dem Wunsch, es seinem Vorbild Herakles, der wie keine andere Figur der griechischen Götter- und Heroenwelt mit Sport und Athletik in Verbindung stand, gleichzutun. Auch hielt er einen wilden Stier bei den Hufen fest und stoppte einen Wagen in voller Fahrt, indem er die Räder mit seinen gewaltigen Händen packte und mit eisernem Griff festhielt. Sehen wir uns nun die einzelnen Kampfsportdisziplinen in ihrer Entwicklung und ihren Charakteristika und Regeln etwas genauer an. Kapitel 5: Ringen. Der Ringkampf, ähnlich den antiken Laufwettbewerben, eine Sportart, die kaum irgendwelcher technischer Hilfsmittel und besonderer Lokalitäten zu seiner Durchführung bedurfte, entwickelte sich bei den Griechen schon sehr früh zu einer Wettkampfdisziplin, angeblich seit der 18. Olympiade. Also im Jahr 708 vor unserer Zeit. Das Ringen genoss eine ganz besondere Wertschätzung, sodass der Ringer zuweilen als Sportler schlechthin bezeichnet wurde, vergleichbar etwa unserem Wort Turner. Auf die hervorgehobene Stellung des Ringens weist auch die Einrichtung der Palästra, deren Name sich aus dem griechischen Wort Pale, Ringen, herleitet und folglich auf das Ringschule übersetzt wird. Seit dem 5. Jahrhundert vor unserer Zeit galt sie als umfassende Übungs- und Erziehungsanstalt, in der nicht nur der Ringsport gelehrt und trainiert wurde, sondern die Gesamtheit der körperlichen und auch geistigen Bildung Platz fand. Harold Arthur Harris schrieb folglich, dass die Palästria über viele Jahrhunderte hinweg ein zentrales Element einer jeden griechischen Stadt waren. Überhaupt sei das Ringen in vielerlei Hinsicht der charakteristischste griechische Sport gewesen. Die Popularität und Volkstümlichkeit des Ringens nicht
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Nicht nur bei den Griechen, sondern bei unzähligen antiken wie auch modernen Völkern und Kulturen liegt nicht nur in der bereits erwähnten relativen Voraussetzungslosigkeit begründet, sondern wohl auch in dem Umstand, dass der Ringkampf wie auch andere Kampfsportdisziplinen bei den Zuschauern durch die demonstrative Körperlichkeit und Gewalt jenen Nervenkitzel auslösten, der vermutlich immer schon die Massen in die Sportarenen gelockt hat. Schon in den homerischen Epen wird vom schmerzverursachenden Ringkampf gesprochen, von dem ja auch der zu Beginn dieser Folge zitierte Dialog des Lukian eine eindrückliche Vorstellung gibt. Nicht zu unterschätzen ist hierbei auch die erotische Komponente, die vor allem im antiken Griechenland, wo homoerotische Beziehungen eine Selbstverständlichkeit der Kultur waren und Athleten sich vor dem Training und Wettkampf entkleideten und einölten, immer mitgedacht werden muss. Eindeutig zweideutig etwa fallen die Beschreibungen körperlicher Verschlingungen der Kontrahenten in einer weiteren Lukian-Stelle aus. Als wir uns mit Wein für die Nacht wohl versehen hatten, sagte Palestra zu mir: Das eine muss dir völlig klar sein, O Jüngling, dass du nämlich auf Palestra getroffen bist und du nun zeigen musst, ob du ein feuriger junger Mann bist und viele Ringergriffe gelernt hast. Du wirst mich vor dieser Prüfung nicht zurückscheuen sehen. Zieh dich aus und lass uns ringen. Sie sagte darauf: Ganz nach meinen Wünschen sollst du den Beweis antreten. Ich werde nämlich nach Art eines Trainers und Aufsehers die Namen der Ringergriffe wählen und dir zurufen. Du aber gehorche bereitwillig und führe alle Befehle aus. Also Befehl, sagte ich, und sieh, wie bereitwillig, gewandt und kräftig ich die Griffe ausführen werde. Da legte sie ihr Gewand ab, stand vollkommen nackt da und begann sogleich zu befehlen. Zieh dich aus, Jüngling, reib dich mit ein wenig Salböl ein und umklammere deinen Gegner. Fass mich bei beiden Schenkeln und drehe mich auf den Rücken. Dann wirf dich von oben zwischen meine Schenkel und spreize sie. Hebe meine Beine in die Höhe und halte sie dort. Dann lass ein wenig locker. Richte dich zurecht und bleib an deinem Gegner kleben. Dring vor, wirf dich hinein und stoße jetzt überall nach vorn zu, bis dein Gegner erschöpft ist. In derlei lustvollen und frivolen Ringkämpfen übten wir uns in nächtlichem Wettstreit und verliehen einander Kränze. Die Relevanz und Beliebtheit des Ringsports im Leben der antiken Griechen führte auch dazu, dass Mediziner, Pädagogen und Philosophen sich schon früh über den erzieherischen und gesundheitlichen Wert dieser sportlichen Tätigkeit Gedanken machten. Platon und Euripides, die selbst als Ringer Erfolge verbuchen konnten, sind hier nur die bekanntesten Beispiele. Wie sah eigentlich das Regelwerk im Ringen aus? Ringwettkämpfe wurden, wie auch die anderen Kampfsportdisziplinen, nach einem Turniersystem mit K.O.-Regelung ausgetragen. Das heißt, dass der jeweils Unterlegene ausschied. Die Paarungen für jede Runde wurden kurz vor Beginn der Kämpfe mittels Losentscheid ermittelt. Die wichtigsten antiken Ringerregeln können in folgenden Punkten zusammengefasst werden. Erstens: Griffe konnten am ganzen Körper angesetzt werden, wobei aber der Körper oberhalb der Gürtellinie bevorzugt wurde. Ferner waren Beinstellen und Wegschlagen des Standbeins erlaubt. Eine Unterscheidung in griechisch-römischem Stil, bei dem nur der Oberkörper attackiert werden darf, und Freistilringen, wie sie im modernen Ringsport bestehen, ist also auf die Antike nicht übertragbar. Zweitens, es gab keine Runden oder zeitlichen Beschränkungen. Um einen Sieg zu erringen, musste man den Gegner dreimal zu Fall bringen, sodass der Rücken oder die Schulter den Boden berührten. Eine Fixierung des Gegners am Boden, wie man sie heute kennt, war nicht gefordert. Drittens, die Entscheidung, ob ein Ringer zu Boden gegangen war bzw. was als Fall zählte und wer von den beiden Kontrahenten den Fall bewirkt hatte, wurde von Kampfrichtern getroffen. Viertens, es war verboten, den Gegner zu beißen oder zu schlagen oder ihn durch Würgen, Verdrehen der Gelenke und Glieder oder ähnliche Taktiken zur Aufgabe zu zwingen. Regelverstöße wurden von den bei den Wettkämpfen anwesenden routenbewährten Schiedsrichtern mit Hieben geahndet. Kapitel 6: Masse ist Macht. Es wäre allerdings ein Irrtum zu glauben, dass diese Regeln in jeder Hinsicht allgemein verbindlich waren. Eine übergeordnete Instanz, wie etwa heute das Internationale Olympische Komitee, gab es schließlich nicht. Man muss das oben beschriebene Regelwerk also als ein aus der Erfahrung und Gewohnheit erwachsenes loses Konstrukt von Normen und Leitlinien ansehen, neben dem eine Vielzahl unterschiedlicher Varianten und Besonderheiten je nach Region und Veranstalter fortbestand. Nur so lässt es sich erklären, dass einerseits auf einer Inschrift in Olympia aus dem späten 6. Jahrhundert vor unserer Zeit das Fingerbrechen ausdrücklich verboten wird, während andererseits verschiedene Autoren von Fingerklammern sowie von Sportlern berichten, die sich auf das Verrenken und Brechen der Finger des Gegners geradezu spezialisierten und damit zahlreiche Siege errangen. Einer bekam sogar den berühmten Beinamen Akrochasites, Handkämpfer, verliehen. Wie bereits kurz erwähnt, gab es im Altertum keine Gewichtsklassen. Die Athleten wurden lediglich in drei Alterskategorien unterteilt: Knaben, Jugendliche, die man auch als Bartlose bezeichnete, und Männer. Dies hatte sich vor allen Dingen auf die weitere Entwicklung des Ringens als Wettkampfdisziplin ausgewirkt, indem das hohe Körpergewicht dem Ringen zusehends seinen Stempel aufgedrückt hat. Das höhere Körpergewicht, vornehmlich beim Ringen, von Vorteil war, ist dem Umstand geschuldet, dass man hier keine andere Möglichkeit hatte, als sich mit dem Gegner im Nahkampf zu messen. Beim Boxen und Pankration gab es für diejenigen, die geschickt genug waren, zumindest die Option, den Gegner durch Schläge oder Tritte auf Distanz zu halten, sodass Unterschiede in der Körpermasse buchstäblich nicht mehr ganz so ins Gewicht fielen. Im Ringen allerdings waren leichtgewichtige Athleten nahezu chancenlos. Der vielseitige antike Schriftsteller Plutarch schreibt, dass zwar Zeitgefühl und technisches Können im Ring löblich seien, am Ende aber meist jene Athleten gewinnen, die über viel Muskeln verfügen und ihren Körper besser entwickelt haben, da sie ihre Gegner bisweilen regelrecht zerquetschten. Mehrfach wird in den Quellen von Ernährungsvorschriften und speziell der sogenannten Zwangsernährung, die sogenannte Anankophagia, berichtet, die man Ringern angedeihen ließ und welche aus ihnen im Zuge der fortschreitenden Entwicklung und Professionalisierung des Ringsports während der griechisch-römischen Geschichte zunehmend schwergewichtige Muskelprotze machte, wie man sie innerhalb der Berufsringerkaste über Jahrhunderte hinweg förmlich züchtete. Als Paradebeispiel dieses Körperbaus ist die berühmte Statue des Herkules Farnese zu nennen. Kapitel 7: Boxen. Für das Alter des Boxsports gibt es bereits aus der myonisch-mykenischen Welt des zweiten vorchristlichen Jahrtausends eine Reihe von Zeugnissen. Darunter das bemerkenswerte Boxerfresko aus Akrotiki auf Santorin. In dem homerischen Epen finden sich mehrfach blutige Boxkämpfe, wie etwa jener des Odysseus mit dem Bettler Iros. Der Gott Apollon wird gar als Schutzgott der Boxerzunft ausgerufen. Damit wurde eine literarische Tradition geschaffen, die das gesamte Altertum hindurch immer wieder andere mythische Boxergestalten entstehen ließ. Aufgrund seiner Ausführlichkeit, eines der ergiebigsten Beispiele, ist der berühmte Wettkampf des Polydeukeus, der als Erfinder des Faustkampfs angesehen wurde, mit dem Boxerkönig Amykos aus den Argonautika des Apollonius Rhodios. Unverkennbares Charakteristikum dieser Schilderung von Boxduellen sind die exzessive Gewalt und die blutigen Szenen, die freilich auch daraus verständlich waren, dass die Dichter die Sensationslust ihres Publikums befriedigen wollten und ihnen daher wenig daran lag, einen unspektakulären Kampf mit harmloserem Verlauf zu Papier zu bringen. Dennoch zeigt sich aber speziell anhand der Entwicklung des antiken Boxhandschuhs ein fortschreitender Trend zur Brutalität und Gewaltbereitschaft. Die ursprünglich bezeugten etwa 3 Meter langen Lederriemen, mit denen die Athleten ihre Fäuste einwickelten, wobei die Finger frei blieben, waren primär als Schutz für die eigenen Hände konzipiert und dienten nicht zur Verstärkung der Schlagwirkung. Ab dem 4. Jahrhundert vor Christus wurden aber zusätzliche Verstärkungen hinzugefügt, was die Handwickel zunehmend zu einer Angriffswaffe werden ließ. Am Ende dieser Entwicklung steht der in römischer Zeit aufkommende Cestus, ein zuweilen mit Glas und Metallstücken bespicktes, unsportliches Mordwerkzeug, wie Werner Rudolf es nennt. Der Boxsport wurde mehr und mehr zu einem blutigen Spektakel, und zwar auf Kosten der Sicherheit und Gesundheit der Athleten. Ganz so einfach darf man es sich mit dieser Einschätzung aber doch auch wieder nicht machen, denn im Gegensatz zu der eher ungeschlachten Charakterisierung von Ringern wussten Griechen und Römer beim Boxkampf Finesse und ausgereifte Technik offenbar gebührend zu würdigen. Ein Namensvetter des Pythagoras von Samos, der bei den Olympischen Spielen im Jahre 588 vor Christus aufgetreten war, sorgte nicht nur aufgrund seines wallenden langen Haares und seines Purpurgewandes, sondern auch wegen seiner hohen Boxkunst für Aufsehen. Das insbesondere gekonnte Ausweichen, auch in der Spätzeit des Griechensports hoch geschätzt wurde, zeigt sich vor allem anhand der gefeierten Erfolge des berühmten Boxers Melanchomas, der wie fast 2000 Jahre später der junge Cassius Clay aus seinen Kämpfen unberührt hervorgegangen sein soll, sodass der These der zunehmenden Verrohung und Brutalisierung des Boxens keineswegs vorbehaltlos das Wort zu reden ist. Wenngleich Todesfälle im Boxsport aus der Antike bekannt sind, scheinen sie eine große Seltenheit gewesen zu sein. Handverletzungen, Platzwunden, gebrochene Nasen und Rosenkohlohren waren allerdings an der Tagesordnung. Und so galt der Boxsport auch im Altertum aufgrund des hohen Verletzungsrisikos durchaus als gefährlicher Sport. Besonders gut illustriert dies eine Passage aus dem Werk des antiken Geographen Pausanias, in der von den Athleten Kleitomachos und Kapros, die beide bei den Olympischen Spielen in mehreren Kampfsportdisziplinen antreten wollten, berichtet wird. Als Kapros bereits einen Sieg im Ringkampf errungen hatte, erklärte Kleitomachos den Kampfrichtern, es würde recht für sie sein, wenn sie zum Pankration aufriefen, ehe er im Faustkampf Verwundungen erlitten habe. Das schien ihnen vernünftig, und als so das Pankration aufgerufen wurde, wurde er von Capros besiegt, konnte aber doch am Faustkampf mit ungebrochenem Mut und ungeschwächtem Körper teilnehmen. Wie sah also das Regelwerk im Boxen aus? Ein gewisser Onomastros, der bei den Olympischen Spielen des Jahres 688 vor Christus angeblich als erster einen Sieg im Faustkampf errang, soll eine Reihe von Boxregeln aufgestellt haben, die von den Veranstaltern aufgrund ihrer Sachkenntnis daraufhin befolgt wurden. Auch andere Urheber von Regelwerken zum Boxen finden in den Quellen Erwähnung. Die antiken Zeugnisse hinsichtlich diverser Verbote und Richtlinien sind aber derart uneinheitlich und durchaus widersprüchlich, dass sich kaum gesicherte Aussagen treffen lassen. Nach den erhaltenen Vasenbildern zu schließen, ähnelte die Grundstellung beim Boxen durchaus jener heutiger Faustkämpfer. Aufrecht und mit hoch erhobenen Armen, die linke Führhand etwas vorgestreckt, stehen sich die Kontrahenten gegenüber. Ziel beim Boxkampf war es schlicht, den Gegner niederzuschlagen. Im Unterschied zu heute gab es weder Runden oder andere zeitliche Einschränkungen, keine Punktesysteme und einen Boxring als räumliche Begrenzung gab es auch nicht. Die Kämpfe endeten also durch K.O. Technisches K.O., was heißen soll, dass der Gegner aufgrund von Verletzungen nicht weiterkämpfen konnte, oder durch Aufgabe, die durch Heben der Hand oder des Zeigefingers angezeigt oder durch Zuruf signalisiert wurde. Es ist nicht sicher, ob die Schläge nur gegen Kopf und Gesicht oder auch gegen den Körper gehen konnten. Auch ist nicht auszuschließen, dass zumindest bei lokalen Eigenarten das Treten des Gegners erlaubt war. Das Umklammern des Kontrahenten, im modernen Boxsport spricht man von Clinchen, scheint aber verboten gewesen zu sein. Kapitel 8. Pankration. Der vielseitigste antike Kampfsport war das Pankration. Der Name leitet sich aus dem griechischen Wörtern Pan für alles und Kratos für Kraft her und heißt frei übersetzt so viel wie Allkampf. Wie erwähnt, wurde es in der Antike als eine Mischung aus Boxen und Ringen beschrieben, vereinte also sowohl Elemente des Standkampfes wie auch des Bodenkampfes und ist als solches am ehesten, wenngleich nur sehr lose und um einen ersten groben Eindruck zu erlangen, mit dem modernen Mixed Martial Arts zu vergleichen. Obwohl in späteren Jahrhunderten sehr populär, scheint diese Wettkampfform in der Frühzeit kaum bekannt gewesen zu sein. Ins olympische Programm wurde das Pankration als letzte der schwerathletischen Disziplinen aufgenommen, der Überlieferung zufolge im Jahr 648 vor Christus. Gleichzeitig im Übrigen mit dem Pferderennen. Zugleich ist die Einführung des Pankration für Knaben um 200 vor Christus die letzte bekannte Programmänderung bei den Olympischen Spielen der Antike. Und wie sah jetzt das Regelwerk des Pankration aus? Wie auch im Boxen wird die Schaffung der Kampfregeln im Pankration einem einzelnen Gründervater, einem gewissen Leukaros, zugesprochen. Weil es bis zur Etablierung der Mixed Martial Arts in den 1990er Jahren keinerlei ähnliche moderne Sportart gab und man folglich über keine Möglichkeit empirischer Vergleiche verfügte, wurde das Pankration vor der älteren Wissenschaftstradition oft als völlig regellose und recht brutale Rauferei abgetan. Mittlerweile ist man zu einer etwas differenzierteren Sichtweise gelangt. Und der italienische Historiker Roberto Pertuco attestiert dem Sport gar ein präzises und ausgefeiltes Regelwerk. Darüber, welche Regelungen nun aber genau bestanden und welche Gültigkeit sie besaßen, schweigen sich die Autoren des Altertums leider fast gänzlich aus. Nach unserem mittlerweile wohlbekannten Gewehrsmann Philastratos soll außer Beißen, Kratzen und die Finger in die Augenhöhlen, Mundhöhlen oder andere weiche Körperteile bohren alles erlaubt gewesen sein. Wiederum setzten die Spartaner offenbar eins drauf, indem sie diese Maßnahmen erlaubten. War das Pankration also doch nur eine zum Sport erhobene, uneingeschränkte Schlägerei? Eine klare Antwort auf diese Frage werden wir wohl nicht geben können. Dass allerdings gewisse Regeln bestanden haben müssen, dafür sprechen zumindest einige Vasenbilder, die Schiedsrichter zeigen, die mit ihren Ruten gerade zum Schlag gegen Regelübertreter auszuholen scheinen. Dem Pankreatasten standen jedenfalls eine Fülle an Techniken zur Verfügung. Von Kopf bis Fuß konnte er seinen Gegner mit Schlägen und Stößen aller Art, auch mit der offenen Hand, traktieren. Dazu kamen Tritte, Beinsteller, Würgegriffe, Umklammerungen und Würfe, sowie schmerzhafte Arm-, Bein- sowie Finger- und Zehenhebel oder Verdrehungen bis zum Knochenbruch. Die Kämpfe starteten stehend, konnten aber durch einen Niederschlag, einen Sturz oder einen erfolgreich durchgeführten Wurf oder Beinsteller auch auf dem Boden verlagert werden. Im nächsten Podcast werden wir näher in die Thematik des antiken Kampfsports eintauchen und uns speziell mit den körperlichen Voraussetzungen und Eigenschaften der Sportler, dem Training und der Wettkampfvorbereitung, den Sportgeräten und der Ausrüstung, der Diätik sowie den Verletzungsrisiken und der medizinischen Vor- und Nachbehandlung auseinandersetzen. Und was lernen wir daraus? Mens sana in corpore sano.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.